Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Schön, heute hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, das Wort Gottes mit euch heute zu teilen. Ich glaube wirklich, dass heute Gott ein Wort hat für jeden Einzelnen, der hier ist. Wirklich jedes Mal, wenn wir von diesem Wort lernen, im Wort Gottes ist Kraft, das Wort Gottes ist lebendig und es wirkt auch heute noch in unsere Herzen. Deswegen können wir heute bereit sein, unsere Herzen öffnen. Danke, Basti, dass ich hier sein darf. Können wir mal einen Applaus geben? Guten Job. Yes, heute ist ein Allrounder an der Gitarre und dann noch moderieren. Super, stark, Mann. Gott segne dich. Er hat schon einiges erzählt. Ich arbeite momentan in New York, lebe in Brooklyn und arbeite bei Metro World Child. Das ist eine Organisation und wir kümmern uns um Kinder, benachteiligte Kinder. Und ich habe das Privileg, momentan mit einem Team Metro nach Äthiopien zu bringen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Frankfurt. Meine Eltern kommen aus Äthiopien, lebe momentan in New York. Und wenn ihr mich jetzt fragt, woher kommst du eigentlich? Ich habe einen deutschen Pass. Ich fühle mich manchmal deutsch, manchmal afrikanisch und manchmal wie ein Amerikaner. Aber ihr wisst, in Christus gibt es keine Nationalität oder Herkunft, sondern wir gehören alle dem Königreich Gottes. Die einzige Farbe, die im Königreich Gottes zählt, ist die Farbe Rot, denn das Blut Christus verbindet uns. Und ich bin heute wirklich froh hier. Und wir hatten gestern wirklich einen starken Abend gehabt. Und ich glaube, dass wir heute wirklich einen super Morgen haben werden. Eine super schöne Atmosphäre. Ich freue mich hier zu sein. Echt. Ich liebe es, wenn ich sehe, die ältere Generation und die junge Generation kommen gemeinsam und beten an. Ich sehe Menschen hier aus verschiedenen Nationen. Und ich glaube, so wird es auch im Himmel aussehen. Da geht es nicht darum, wer wir sind, wie alt wir sind, was wir machen, sondern wir sind alle verbunden in Christus. Und ich liebe es einfach, hier einfach die Impulse zu hören, auch im Gebet. Es ist eine super schöne Atmosphäre. Und wir werden da einfach jetzt weitermachen. Ich habe heute ein Thema und dieses Thema wird uns ein bisschen herausfordern. Und ich habe eine Frage. Und zwar die Frage, die ich mir heute stelle, ist, ergibt es überhaupt noch alles Sinn? Macht das alles noch überhaupt Sinn? Diese Frage, und heute predige ich nicht irgendwas, sondern etwas, was mich die letzten 6 bis 7 Monate beschäftigt hat. Und zwar in meinem Dienst, ich habe das Privileg, schon in frühen Jahren im vollzeitlichen Dienst zu sein. Seit 2,5 Jahren habe ich das Privileg, durch die Welt zu reisen, in Gemeinden zu gehen und das Wort Gottes zu predigen. Und ich habe mir die Frage in den letzten 6 bis 7 Monaten gestellt, ergibt das alles noch überhaupt Sinn? Und der ein oder andere hat sich bestimmt oder schon mal die Frage gestellt, macht das alles überhaupt noch Sinn? Ergibt es Sinn, dass wir in die Gemeinde kommen? Ergibt es Sinn, dass wir weiterkämpfen, dass wir Menschen von Jesus erzählen? Ergibt es überhaupt Sinn, weiter im Wort zu lesen? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mit euch eine Stelle lesen und zwar im 2. Könige 5, Vers 9. Und es ist die Geschichte von Naaman. Wenn ich heute Namen sage, weil ich habe das Englisch in meinem Kopf, dann verzeiht mir bitte. Und ich möchte mal lesen. Und also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Und dann sprach der Prophet, geh und wasche dich 7-mal, sag mal mit mir 7. Wir müssen uns die Zahl heute merken. 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Dann ging Naaman ärgerlich fort, denn er hatte angenommen, dass der Prophet persönlich zu ihm kommen würde und dass er ihm die Hand ausstrecken würde und dass er dann geheilt wird. Kurze Vorgeschichte. Naaman ist ein syrischer Befehlshaber, hat viele Kriege in der damaligen Zeit geführt und er war leprakrank, hatte eine Hautkrankheit, zu der Zeit eine ganz schlimme Krankheit, wurde es auch dann von der Gesellschaft wirklich abgestoßen, aber aufgrund von der Position von Naaman wurde er nicht von der Gesellschaft abgestoßen, aber er hat drunter gelitten. Dann kam ein Hausmädchen, hat ihm gesagt, hey, das ist ein Prophet, der Prophet Elisa, und wenn der Prophet für dich betet, dann wirst du gesund. Deswegen, Naaman, geh zu diesem Prophet und ist bereit, Heilung zu empfangen. Und ich finde es cool, dass wir auch heute über Heilung reden. Ich glaube, das passt doch. Und jetzt ist Naaman auf dem Weg, um Heilung zu empfangen. Doch dann kommt nicht der Prophet, sondern schickt seinen Diener. Und der Diener sagt zu Naaman, geh in den Jordan und wasche dich 7-mal. Wasche dich 7-mal in den Jordan. Wenn ich ein bisschen Hintergrund geben kann, der Jordan hört sich cool an und wir hören, Jesus ist im Jordan getauft, aber es ist ein ganz kleiner Fluss und ist auch schmutzig. Und eigentlich sogar da, wo Naaman herkommt, ist der Fluss in Damaskus viel sauberer als der Jordan. Nun sagt der Prophet, nicht mal der Prophet, er sendet seinen Diener und sagt, gehe und wasche dich 7-mal in den Jordan. Wisst ihr, was für eine Frage sich Naaman hier gestellt hat? Ergibt das alles noch? Oft sind wir an einem Punkt in unserem Leben und Gott erwartet etwas von uns oder in deinem Leben und wir stellen uns die Frage, ergibt es überhaupt noch Sinn? Es macht doch jetzt gar keinen Sinn, dass ich mich irgendwo 7-mal eintauche in so irgendeinen Bach. Ja, wir können es wie so ein Bach vergleichen. Wenn Israel war und den Jordan sieht, ist nicht so besonders, wie wir es in unserem Kopf haben. Der Fluss ist besonders, weil Jesus da war, aber der Fluss allein ist nicht besonders. Ergibt es überhaupt noch Sinn? Und wirklich, wir können vom Alten Testament bis ins Neue Testament sehen, dass sich die Leute und die Charaktere fragen, ergibt das alles noch Sinn? Ich kann mir vorstellen, als Mose 40 Jahre in der Wüste im Kreis gelaufen ist. Man sagt eigentlich, dass der Weg von in der Wüste bis zum versprochenen Land 9 Tage ist. Doch 40 Jahre kreist er in der Wüste. Ich bin mir sicher, als sich die Frage gestellt, ergibt das alles noch? Ich bin mir sicher, als Josua und das Volk Israel durch die Mauern Jericho, als sie gelaufen sind, nach 5 oder 6 Mal, als sie gefragt haben, ergibt das alles noch? Ich bin mir sicher, als Abraham, wo Gott zu ihm gesprochen hat, du wirst einen Sohn bekommen und er schon im hohen Alter ist und Sarah auch, dass Abraham sich gefragt hat, ergibt das alles noch Sinn? Ich bin mir sicher, dass Daniel sich gedacht hatte, als er in der Löwengrube war, ergibt es alles noch Sinn, dass ich ein Leben im Gebet führe? Ich glaube, dass Josef sich gedacht hatte, als er im Gefängnis war, wo Gott zu ihm gesprochen hat, ich werde dich zum hohen Mann machen. Und dann ist er im Gefängnis, war in der Sklaverei, musste sein Land verlassen, musste nach Ägypten, dass er sich die Frage gestellt hat, ergibt das alles noch Sinn? Wir können weitermachen, wir können zu David gehen, als David von Saul abgehauen ist, weil David Angst hatte, weil Saul ihn umbringen wollte und Gott gesagt hat, ich habe dich als König gesalbt. Doch hier war die Salbung, doch David wurde noch nicht König. Ich bin mir sicher, dass David sich in der Zeit gefragt hat, ergibt das alles noch Sinn? Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, derjenige, der den Weg für Jesus gemacht hat und gefragt hat, ist er wirklich der Messias? Das lesen wir in Johannes 11. Bin ich mir sicher, dass sich die Frage gestellt, ergibt das alles noch Sinn? Und wir können weitermachen. Paulus, als Paulus einen Schiffsbruch erlebt hat, bin ich mir sicher, dass sich die Frage gestellt, ergibt das alles noch Sinn? Und anhand der Bibel, und wenn ich das sehe, bin ich mir sicher, dass einige heute hier sind und ihr fragt euch in verschiedenen Momenten, wo wir keinen Erfolg, wo wir kein Wachstum sehen, wo wir keine Veränderung sehen in unserer Ehe, wo wir beten für unsere Kinder, dass sie zu Jesus kommen, dass wir uns eine Frage stellen, ergibt das alles noch Sinn? Und ich bin heute hier, dir zu sagen, ich glaube, ich bin heute hergekommen, dich zu ermutigen und dir Mut zu machen. Auch wenn wir keinen Sinn sehen, in Christus finden wir immer den Sinn. Sinn finden wir nicht in irgendeiner Instanz, Sinn finden wir nicht in einem Gebäude, Sinn finden wir nicht in dieser Welt, sondern Sinn finden wir in dem Namen Jesus Christus. Come on, der Name, der uns befreit hat und der Name, der uns geheilt hat. Deswegen will ich dir Mut geben, nimm ein bisschen die Frage heute vorweg, dass wir Sinn finden, aber nicht, wo wir es denken, sondern ganz woanders. Und ich will wirklich dieses Thema heute mit euch wirklich betrachten. Wir werden uns die Stelle nochmal anschauen und wir werden erkennen, dass wenn Dinge für uns keinen Sinn macht, heißt es nicht, dass es nicht für Jesus Sinn macht. Es kann sein, dass du an einem Punkt in deinem Leben bist und du sagst, es macht alles keinen Sinn. Aber ich möchte dir heute Mut geben. Denn es ergibt Sinn, doch ist aus einer anderen Perspektive. Und hier haben wir Naaman, und ich kann es aus meinem Leben erzählen, wir hatten gestern Morgen früh eine richtig coole Zeit mit den Kindermitarbeitern gehabt und ich habe da auch ein paar Geschichten erzählt gehabt. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, gerade im Kinderdienst, macht das Sinn, mit Kindern zu arbeiten? Der eine oder andere weiß, dass mit Kindern zu arbeiten nicht einfach ist manchmal. Und ich arbeite in New York mit Kindern und ich habe einen Gottesdienst veranstaltet und das ist jetzt eine wahre Geschichte. Ich wollte über Nächstenliebe predigen im Ghetto in der Bronx. New York ist nicht wie Crailsheim. Ich glaube, das haben wir auch gestern alle gemeinsam herausgestellt. Und zwar New York ist ein bisschen anders. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn in New York die Kultur der Gewalt und alles Mögliche ist, müssen wir viel mehr Liebe predigen. Hab dann eine Predigt vorbereitet und in der Predigt ging es darum, wenn jemand dir hier eine reinhaut, dann zeigst du die andere Wange, wie es in der Bibel steht. Und hab's den Kindern beigebracht. Und während dem Gottesdienst, jetzt kein Spaß und ich erzähle über die Nächstenliebe, gab es eine Schlägerei. Welcome to New York City. Und ich denke mir, oh, was passiert hier? Und der eine hatte eine Platzwunde gehabt und das sind 11- und 12-Jährige. Und dann habe ich ein paar Wochen später nochmal eine Predigt gemacht und da ging es um dass wir nicht wütend sein sollen. Um Wut ging es, dass Wut uns dazu führt, dass wir Sünde machen. Habe ich über Wut gepredigt und wisst ihr, was passiert ist? Leute hatten ihre Wutausbrüche. Die Polizei kam und hat jemanden festgenommen und es war eine Massenschlägerei. Eltern kamen aus den Blocks, wir hatten auf der Straße einen Gottesdienst gehabt und haben sich da zusammengeschlagen. Ich muss den Gottesdienst abbrechen. Wisst ihr, wie ich dort aussah? Predige über Liebe, predige über Frieden und was passiert? Jetzt ist es witzig, wirklich. Und jetzt kann ich auch drüber lachen. Aber in dem Moment habe ich geweint. Weil ich will, dass die Kinder Jesus kennenlernen, Jesus erleben. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ich predige hier heute über Liebe und dann steht jemand auf und... Das kann man sich gar nicht in Deutschland vorstellen und das müssen wir uns auch nicht vorstellen. Wisst ihr, welche Frage ich mir da gestellt habe? Ergibt das alles noch? Weil das hat keinen Sinn für mich gemacht. In dem Moment. Doch wisst ihr, was passiert ist? An dem Abend, ich saß auf einer Bank und ich habe angefangen zu weinen. Und meine Tränen haben den Boden berührt. Und zwar an dem Ort, wo wir Gottesdienst machen. Und ich so, auch Gott, wenn es keinen Sinn macht, diese Tränen und dass mein Herz noch mehr gebrochen ist. Das nächste Mal werde ich mit noch mehr Leidenschaft predigen. Das nächste Mal werde ich noch mehr Gas geben. Aber oft sind wir an dem Punkt in unserem Leben. Und Naaman hat sich das auch gedacht gehabt. Macht es Sinn? Ich will doch nicht irgendwo in so einen Jordan hineingehen und mich... Wisst ihr, wir können die nächste Folie rausholen. Und zwar, wir fragen uns die Frage, ergibt es alles Sinn, wenn wir verzweifelt sind? Wenn wir keine Hoffnung haben? Wenn wir keine Frucht sind? Und dann erscheint Kapitulieren als sinnvoll. Wer war schon mal an dem Punkt, wo man gesagt hat, ey, ich glaube, ich gebe jetzt einfach auf. Ich glaube, wir können da ehrlich sein. Ich komme öfters an den Punkt. Ich kam sogar diesen Montag, ist etwas in unserer Church passiert, hat mich wirklich mitgenommen. Da habe ich mich wirklich wieder die Frage gestellt, ergibt das alles noch Sinn? Und mir ist aufgefallen, dass ich die Predigt heute am Sonntag predige. Wie oft kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, macht das noch Sinn, überhaupt weiterzumachen? Wenn alles sinnlos erscheint, sehen wir Kapitulieren als sinnvoll. Wir können die nächste Folie bringen. Denn oft, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir kein Ergebnis sehen, wenn wir kein Resultat sehen in dem, was wir machen in unserem Leben, stellen wir uns die Frage. Müssen wir ehrlich auch mit uns selbst sein, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Leben, das wir momentan führen. Wenn wir nicht, wirklich, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, kommt die Frage, ergibt das alles noch Sinn? Aber ich bin heute hier, dir zu sagen, dass deine Erwartungen nicht Gottes Erwartungen sind. Deine Pläne sind nicht Gottes Pläne. Jesaja 55,8 sagt, denn meine Wege sind nicht deine Wege. Denn meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Denn so weit der Himmel von der Erde entfernt ist, ja so weit, so hoch, sagt der Herr, sind meine Pläne und meine Gedanken für dich. Denn so wie der Regen vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt, so wird mein Wort das erfüllen, für das es bestimmt wurde. Deswegen können wir heute glücklich sein. Auch wenn es keinen Sinn für uns macht, wissen wir eins, dass das Wort Gottes sagt, dass seine Wege nicht unsere Wege sind. Wer ist heute dankbar, dass unsere Wege nicht Gottes Wege sind? Ich bin dankbar, dass meine Gedanken nicht seine Gedanken sind. Denn ich habe manchmal schlechte Gedanken. Meine Wege sind klein, doch die Wege Gottes, die Gedanken Gottes sind sehr groß, sie sind herrlich und sie bringen uns die Herrlichkeit Gottes. Wer es glaubt, sagt Amen. Mann, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Doch wir kommen an den Punkt und ich will es nicht abstreiten. Ergibt es alles noch Sinn? Wisst ihr, Naaman war ein syrischer Befehlshaber. Er war ein Oberhaupt. Er hat Befehle gegeben. Das heißt, er war ein Mann, der zu einer Person gesagt hat, du gehst nach dort und die Person musste es machen. Ist es nicht interessant, dass Naaman Heilung wollte? Er war leprakrank. Und er kommt zu diesem Propheten und der Prophet schickt wie ein Befehlshaber seinen Diener und sagt ihm, das und das musst du machen. Ist nicht interessant? Mich wundert es nicht, dass Naaman einfach abhaut hier. Guck mal, die Bibel sagt, ich weiß, der ein oder andere kennt die Endgeschichte, Spoiler, aber erstmal steht, dass Naaman verärgert wegging. Ist nicht interessant, dass wir manchmal so nah an Gottes Wunder sind, aber aufgrund von unserem Stolz können wir das Wunder Gottes nicht erleben. Manchmal sind wir so nah, Gott zu erleben, aber Naaman war stolz. Er war so stolz, er war Befehlshaber. Leute haben auf ihn gehört. Doch nun kommt jemand und sagt ihm, geh. Ganz ehrlich, Naaman, wenn du Heilung willst, dann tust, dann wasch dich 7-mal in den Jordan und dann schau, was passiert. Wenn nichts passiert, was hast du zu verlieren? Und heute ist meine Frage, was hast du heute zu verlieren? Ich bin mir sicher, dass Gott heute in unsere Situation, in unser Leben hineinspricht. Doch was haben wir heute zu verlieren? Das ist der nächste Punkt. Unser Stolz erlaubt es nicht, Gottes Wunder zu erleben. Unser Status, wer wir sind, was wir von uns selber halten. Wisst ihr, um Heilung bei Gott zu empfangen, müssen wir komplett unseren Stolz brechen. Ich liebe das Beispiel. Wenn jetzt ein Kind oder jetzt ein Jüngerer, eine Person auf mich zukommt und sagt, hey, ich brauche Geld. Was würde ich machen? Ich sage, okay, Gott hat mir vielleicht das Herz gelegt und ich werde der Person was geben, dass sie sich Mittagessen kaufen kann. Doch wenn die Person jetzt auf mich zukommt, ja, und sagt, und ich frage die Person, hey, brauchst du was heute? Und wenn die Person sagt, ach was, nein, ich habe genug Euros in meinen Taschen, aber hat 0 Euro in seinen Taschen. Kann er ein Wunder erleben? Nein, weil sein Stolz ihn auffällt. Wisst ihr, was Stolz mit uns macht? Es schließt die Tore. Denn wenn wir nicht unseren wirklichen Zustand zeigen, Herr, ich bin hier, ich habe Probleme, Dinge passieren und sind gerade nicht gut, dann kann Gott kommen und Heilung bringen. Naaman war zu stolz gewesen, um Heilung zu empfangen. Und ich habe eine Predigt gepredigt, erstmal zu Naaman. Ist witzig, wenn ich meine Bibel lese, ich gehe wirklich rein. Und ich predige erstmal zu den Charaktere und dann predige ich zu mir selbst und dann predige ich zu den Menschen. Und wirklich, ich habe eine Predigt geschrieben für Naaman. Seid ihr gespannt dafür? Das war jetzt mein Intro. War ein sehr langes Intro. Und zwar ist eine ganz typische 3 Punkte. Ich habe 3 Punkte für Naaman und ich glaube, diese 3 Punkte kann uns helfen. Und zwar, mein erster Punkt an Naaman wäre, Naaman, vertraue auch, wenn es keinen Sinn ergibt. Vertrauen ist so wichtig, wir können die Folie raushauen. Das sind Sprüche 3,5 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine erkennen. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Heute will ich dir sagen, auch wenn es keinen Sinn macht momentan, wo du bist. Vielleicht gibt es Probleme auf deiner Arbeit, vielleicht gibt es Probleme in der Ehe, in der Beziehung, Probleme mit den Kindern, egal wo du momentan dich befindest. Ich möchte heute Mut geben und sage, vertraue. Vertrauen ist auch Glauben. Das Schöne ist, dass im Hebräischen, dass das Wort Glaube und Vertrauen das Gleiche ist. Denn der Glaube ist wirklich, das ist für Vertrauen. Wir vertrauen auf das, was wir noch nicht sehen, hoffen auf das, was noch nicht existiert. Hebräer 11. Können wir eine Gemeinde sein, die auf Gott vertraut, die nochmal neu den Glauben ausrichtet und sagt, auch wenn es momentan keinen Sinn macht für mich, ja, meine Lage sieht nicht gut aus, aber Herr, ich vertraue dir. Ich hatte vor 6 Jahren angefangen, eine Organisation zu gründen in Äthiopien, habe Kindern in Afrika geholfen. Und ich vergesse nie, als ich das erste Mal in Äthiopien war und ich Kindern dort geholfen habe und ich habe 25 Kinder adoptiert, deswegen bin ich Vater von 25 Kindern mit 22. Ich hatte letztens am Freitag im Gottesdienst gesagt, so, ja, der eine hat mich gefragt, wie viele Kinder hast du? Er hat gesagt, ich habe 25 Kinder. Und dann haben die im Gottesdienst geschrien, der eine sagt so, was? Der hat gesagt, du warst ja echt gut unterwegs. Sag ich so, nein, das sind nicht meine Kids, sondern habe ich adoptiert. Und als ich damals angefangen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ergibt das alles noch Sinn? Weil für mich war das alles so unklar. Geh dorthin mit meinen 17, 18 Jahren, möchte verändern in Afrika. Hatte wirklich nicht viel Mut gehabt. Und ich vergesse nicht, ich komme wieder zurück nach Deutschland, sitze im Gottesdienst, kämpfe mit Gott und sage, Gott, ich glaube, ich werde das einfach aufhören. Es macht keinen Sinn, ich muss noch warten. Vielleicht bis ich 30 bin, dass ich eine Hilfsorganisation gründe. Und ich sitze im Gottesdienst, fange an zu weinen und der Prediger steht vorne und sagt, ich habe einen Eindruck, hier ist jemand hier und dein Name ist Henok. Und ich so, was? Für mich, ich war erstmal schockiert. Ich so, Gott, du kennst meinen Namen. Ich will dir heute sagen, auch wenn es keinen Sinn für dich ergibt, Gott kennt dich. Er kennt deinen Namen. Du bist ihm wichtig, du bist ihm besonders. Er sieht dich gerade, wo du bist. Vielleicht siehst du keinen Ausweg gerade. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte aufgeben. Aber Gott sieht dich und Gott hat mich in dem Moment gesehen. Und dann hat der Pastor zu mir gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich muss dir sagen, mach weiter so. Gott hat dich gesehen, dass du in Äthiopien Vollgas gibst. Der Typ hat mich nie gesehen. Mann, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich musste lernen und sagen, ich muss vertrauen. Und heute möchte ich euch Mut machen zu sagen, ich will vertrauen. Naaman, vertraue. Spring einfach in den Jordan. Was hast du zu verlieren? Du hast nichts zu verlieren. Den nächsten Punkt, den ich Naaman geben würde und auch uns heute, ist Gehorsamkeit. Sei gehorsam. In 1. Samuel 15, 22 steht, Gehorsam ist besser als Opfer. Es wirklich, wir in der Gemeinde sind bekannt dafür, wir bringen Gott gerne ein Opfer, geben bringen uns selber als Opfer und sagen, Jesus, ich gebe mein Leben hin, ich gebe alles auf. Was Gott mehr liebt als dein Opfer, als dein Lobpreis und als dein Geschenk, ist deine Gehorsamkeit. Denn ich kenne das und das hatte ich mal gehabt. Und zwar, ich sollte Lobpreis leiten in der Church. Und Gott hat zu mir gesprochen, ganz klar, ich soll eine Jacke, die ich übertrieben liebe, jemandem geben. Und ich denke mir, nein. Ich habe die wirklich an dem Abend gekauft und am nächsten Morgen stehe ich auf und ich habe den Gedanken, eine Person damit zu segnen. Doch ich denke mir, nein, ich liebe diese Jacke. Da sagst du, nein, nein, das ist nicht der Heilige Geist, das ist nicht Gott, das ist irgendwelche Stimmen. So, der Feind redet zu mir. Und dann bin ich im Lobpreis, bei den Lobpreisproben und ich fühle es einfach nicht. Und ich komme nicht rein und sag Gott, was ist los? Und Gott sagt, gib die Jacke her. Wieso soll ich die Jacke geben? Und dann war ich kurz vor dem Lobpreis. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin gerannt in mein Zimmer, habe meine Jacke genommen und habe es einer Person gegeben, habe noch einen Pulli genommen, habe noch eine andere Person extra dazu gesegnet. So, hier, das will ich nicht. Und dann stand ich hier im Lobpreis und habe angefangen, Jesus die Ehre zu geben. Ich hatte noch nie so einen Durchbruch persönlich im Lobpreis. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus, das ging stundenlang, dass nach dem Gottesdienst ich nur in Tränen war und ich habe geweint und Gott hat etwas in mir freigesetzt. Und er hat zu mir gesprochen, hättest du Lobpreis gemacht und das nicht gemacht, dann wäre dein Lobpreis wie Luft. Denn Gott will deine Gehorsamkeit und nicht nur dein Lobpreis. Deine Gehorsamkeit und dann dein Lobpreis. Gehorsamkeit ist wichtiger als Opfer. Wenn Gott heute zu dir spricht und sagt, ich will, dass du demjenigen verzeihst, dass du Vergebung aussprichst. Und wenn du heute hier im Gottesdienst bist und sagst, ich möchte Heilung, ich möchte Befreiung, tut mir leid, ich möchte dich heute enttäuschen. Erst musst du zu der Person hingehen und sagen, es tut mir leid, ich vergebe dir, bitte verzeih mir. Denn in dem Moment wird Heilung schon in deinem Leben freigesetzt. Lass uns gehorsam sein auf das Wort Gottes. Wenn Gott spricht und sagt, tu das, dann lass uns das tun. Und dann lass uns mit unserem Lobpreis kommen. Wir kennen es, wir kommen in die Gemeinde, wir preisen den Herrn, heben unsere Hand hoch, beten Jesus an, leben in Ungehorsamkeit, leben in Unvergebenheit und fragen uns, warum unsere Situation sich nicht verändert. Ich will dir sagen, deine Situation wird sich verändern, wenn du dein Vertrauen auf Jesus legst und wenn du anfängst, ihn gehorsam zu geben. Komm mal, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Danke, Jesus. Ich glaube, das wird heute Heilung freisetzen. Wenn Gott heute zu dir gesprochen ist, geh zu der Person und mach es, dann tu es einfach. Sei gehorsam. Durch dein Gehorsam wird Heilung neu freigesetzt. Und der dritte Punkt, den ich Naaman geben würde, ist Durchhaltevermögen. Halte durch. Lass uns durchhalten. Ich will wirklich offen mit euch heute sein. Und ich versuche es immer, meinen Predigten transparent zu sein. Und ich möchte auch aus meinem Leben persönlich erzählen. Und zwar vor 5, 6 Monaten, ich bin aus New York nach Deutschland gekommen, sollte 2 Tage in Deutschland sein und dann bin ich nach Osteuropa, nach Latvia geflogen für eine Konferenz, für eine Jugendkonferenz, die 10 Tage ging. Doch davor war ich 2 Tage in Deutschland und ich komme an, nach Hause, sehe meinen Vater und mein Vater ist so traurig, so Papa, was ist los und wo ist Mama? Und wir gehen ins Krankenhaus und so liegt meine Tante im Krankenhaus und zwar im Koma. Ihr Kopf war gespalten, denn sie wurde die Nacht davor aus dem Balkon geschmissen. Das war heftig für mich, nicht erwartet. An dem Abend hat noch meine Tante mir auf Facebook geschrieben und sagt so, Henok, ich liebe dich und ich freue mich, dass du kommst. Meine Tante war wie meine Mutter für mich. Und ich bin in dem Moment, komme direkt aus meinem Dienst, wo ich 4 Monate in New York war, nur 2 Tage in Deutschland mich auszuruhen, um weiter auf einer Konferenz zu sprechen. Und dann werde ich mit dieser Realität konfrontiert. Wisst ihr, was für eine Frage ich mir da gestellt habe? Ergibt das alles noch? Gott, ich diene dir, ich gebe alles und dann passiert das. Nicht, dass sie einfach so gestorben ist, dass es Mord war. Sie hat es nicht verdient, sie war noch jung, war in ihren 30 Jahren noch. Meine Tante. Und ich bin dann im Krankenhaus und der Arzt sagt, ich weiß nicht, ob wir was machen können. Und dann wurde es diagnostiziert, dass sie tot ist. Für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe den Pastor angerufen und habe gesagt, hey, das ist gerade passiert, ich weiß gar nicht, ob ich kommen kann. Bin zu Hause ins Gebet gegangen und Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, Henok, auch wenn es keinen Sinn für dich macht, Sinn ist dahinter. Wisst ihr, was ich da machen musste? Ich musste auf Gott vertrauen. Ich musste Gehorsamkeit zeigen und ich brauchte Durchhaltevermögen. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte erbringen, falls wir nicht aufgeben. Ich will dir heute sagen, gebe nicht auf.
glaube, das Wort ist heute für jemanden. Gib nicht auf, da wo du momentan bist. In dem Moment wollte ich komplett aufgeben. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe noch nicht mehr die Kraft, dann noch jetzt auf einer Konferenz 10 Tage zu sprechen. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe gebetet. Und der Geist Gottes hat mir echt Dinge offenbart über den Tod meiner Tante. Bin am nächsten Tag in die Gemeinde gegangen und wir hatten eine Trauerfeier gehabt und alle waren in der Gemeinde, haben angefangen zu heulen und ihr Bild war dort. Ich bin zum Pastor gegangen und habe gesagt, so, gib mir das Mikrofon, dann siehst du meine Tante, ich muss ein paar Worte an die Menschen geben. Sagst du, nein. Ich so, nein, du gibst mir das Mikrofon. Hab das Mikrofon genommen und es waren über 500 Menschen dort. Die Hälfte davon kannte Jesus nicht. Und ich habe das Evangelium an dem Tag gepredigt und da wurde eine Kraft freigesetzt. Menschen sind zu Jesus gekommen, Menschen haben Heilung empfangen und Menschen wurden frei. Menschen, die Jahre in Trauer, in Depression sind. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich gebrauche den Tod deiner Tante. Nicht, dass ich wollte, dass sie stirbt, aber ich gebrauche auch das Schlechte, was der Feind hineingebracht hat, um meine Herrlichkeit dazu noch zu bringen. Und ich habe an dem Abend und an dem Tag gepredigt und wisst ihr, und Gott hat mir gezeigt und ich musste die Message geben. Denn ich und meine Tante hatten eine starke Beziehung. Jedes Mal, wenn meine Tante fällt, hat sie den Namen Jesus gerufen. Und vorher, bevor ich nach New York ging, ist ein Teller runtergefallen und sie hat den Namen Jesus gerufen. Und Gott hat mir gezeigt, dass bevor sie aus dem Balkon geschmissen wurde, auf den Kopf aufgekommen ist, dass sie den Namen Jesus gerufen hat. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen Jesus Christus ruft, der wird errettet sein. Sie ist in einem besseren Ort. Und ich habe den Menschen Mut gegeben, dass für uns auch eine Hoffnung wartet. Und diese Hoffnung in Jesus ist. Da, wo ich keinen Sinn gesehen habe, hat Gott einen Sinn gehabt. Bin dann am nächsten Tag in den Flieger eingestiegen, bin auf die Konferenz gegangen und ich habe nicht einfach so gepredigt. Ich habe wirklich in einer Leidenschaft und ich sagte es, ich habe in einer heiligen Wut gepredigt. Weil ich wütend war, ich war wütend auf den Feind, ich war wütend auf den Teufel und das brauchen wir manchmal. Oft sind wir Christen einfach nur ganz normal und regular, weil wir müssen wirklich manchmal sagen, nein, ich nehme das nicht an für mich. Und Gott hat es gedreht, ihre Geschichte hat mehrere Hunderte und Tausend Jugendliche zur Bekehrung gebracht. Und meine Tante hat durch ihren Tod mehr Menschen zu Jesus geführt, als sie lebendig war. Ich verstehe es nicht, aber ich musste lernen, ich muss vertrauen, ich brauche Gehorsamkeit. Und ich brauche Durchhaltevermögen. Heute bin ich glücklich. Ja, es tut natürlich weh, die Bibel auch sagt, wenn jemand von uns geht, für die Hinterbliebenen ist es nicht einfach. Und ich weiß, dass heute einige hier sind und ihr habt Trauer in eurem Leben erlebt. Aber ich bin heute hier, euch zu sagen, auch wenn es für euch damals keinen Sinn ergeben hat, Gott hat einen Sinn dahinter. Und mein Gebet ist heute, dass der Herr unsere Augen öffnet und dass wir den Sinn dahinter sehen. Gott ist nicht fertig mit uns. Gott ist nicht fertig mit dir. Und Gott ist auch nicht fertig mit dieser Gemeinde. Wenn einige sich gefragt hat, macht das alles noch Sinn mit der Gemeinde? Macht es Sinn, dass ich Sonntag in die Gemeinde gehe? Macht es Sinn, das Evangelium da draußen zu predigen, weil ich dir heute sagen, vertraue auf den Herrn, sei gehorsam und halte durch, gebe nicht auf, denn du wirst sehen, dass der Regen kommen wird, der Himmel wird sich öffnen und das, was Gott gesprochen hat, wird in Erfüllung gehen. Komm mal, wer es glaubt, sagt Amen. Hey, wir können vertrauen, wir können daran glauben, Durchhaltevermögen. Ich möchte euch wirklich eine inspirierende Story erzählen, das Worship-Team kann schon nach vorne kommen, wenn langsam zum Ende kommen. Und zwar, das war vor 3 Jahren, als ich in Äthiopien bin und Gott hat zu mir gesprochen und ich sollte zu einem Dorf und in diesem Dorf sollte ich das Evangelium predigen, hatte ganz stark den Eindruck, dass Gott mich dafür gebrauchen will. Dann habe ich mir gedacht, okay, und es war so heftig, ich war auf Mission und ich bin in Äthiopien und am ersten Tag verliere ich mein Bewusstsein, das ist mir noch nie passiert und ich bin einfach umgekippt. Gedacht, was passiert hier? Am nächsten Tag habe ich Sport gemacht und bin wieder umgekippt. Wisst ihr, was eine Frage ich mir da gestellt habe? Ich bin auf Mission, doch das passiert, ergibt das alles noch? Hat keinen Sinn für mich ergeben. Bin dann 200 Kilometer sind wir mit dem Auto gefahren und weil ich so müde und schwach war, lag ich im Auto. Ich habe gesagt, so Gott, gib mir bitte Kraft. Ich muss das Evangelium predigen in diesem Dorf. Wisst ihr, meine Großeltern in Afrika kommen aus einer Hexerfamilie. Und Gott hat zu mir gesprochen, ich will sie zu mir führen und du musst das Wort predigen. Deswegen bin ich Gott dankbar, dass ich nicht den Feind anbete, sondern dass ich Christus alleine anbete. Denn eigentlich, nach der Linie sollte ich genauso sein wie meine Familie, wie meine Großeltern. Doch der Herr hat diesen Fluch gebrochen. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Alles ist neu gemacht und ich darf in Freiheit leben. Deswegen glaube ich nicht, dass Flüche, die von Generation zu Generation gehen, dass sie Einfluss auf uns haben. Wir können es brechen in Jesu Namen. Und ich glaube, Gott wird das auch heute brechen. Ich spüre das ganz stark in meinem Geist. Da, wo wir denken, dass über Generationen Dinge uns folgen über Jahre. Und ich habe viel gehört, oh, mein Großvater war Alkoholiker, deswegen werde ich auch das. Ich will dir sagen, das wirst du nicht sein. Du wirst das sein, was das Wort Gottes sagt. Du halte dein Vertrauen auf das Wort Gottes, denn Gott ist nicht fertig mit dir. Und ich war bereit, dort zu predigen und habe gesagt, boah, es wird, Gott will was machen in meiner Familie. Doch ich hatte nur Anfechtung gehabt. Doch genau in dem Moment musste ich eine Sache machen. Ich musste was machen, ich musste vertrauen. Ich musste Gehorsamkeit zeigen. Durchhaltevermögen. Nun bin ich in dem Dorf und es hat geregnet. Und es ist jetzt kein Spaß. Ich bin im Schlamm stecken geblieben. Und ich konnte nicht mehr aus dem Schlamm raus. Wisst ihr, was ich mir da gedacht habe? Ich gehe einfach wieder zurück. Das ist doch ein Witz. Doch wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Habe meine Schuhe dort gelassen und bin ohne Schuhe, ohne Füße, ohne Schuhe weitergelaufen. Bin zu diesem Dorf und uns wurde Essen angeboten. Und das Essen war nicht schön. Wir hatten Fleischsuppe mit nicht Zwiebeln, sondern Fliegen. Als Missionar musst du für alles ready sein. Und ich denke mir, für das Evangelium haue ich dir eine Fliege rein. Ich habe mein Bewusstsein verloren, Basti. Habe meine Schuhe verloren. Und habe eine Fliege gegessen. Und dann dachte ich, jetzt muss ich das Evangelium predigen und jetzt passiert etwas. Gib nicht auf, Henoch, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Und ich denke mir, okay. Und ich fange an zu predigen. Und ich predige und ich predige. Wisst ihr, was passiert ist? Wer will raten? Nichts. Ich habe im Hotelzimmer geweint. Es ergibt alles doch kein. Der ein oder andere fühlt sich genau heute so. Du hast gekämpft, du hast viel gemacht und bist enttäuscht. Und du lebst in deiner Enttäuschung. In Jesu Namen, ich bete, dass du heute aus der Enttäuschung rauskommst. Dass Gott dich heute frei davon macht. Das ist mein Gebet. Gott ist nicht fertig. 3 Jahre später bekomme ich einen Anruf von meiner Cousine. Und meine Cousine ruft mich an und sagt, Henoch, kannst du dich erinnern damals? Ich so, was war da, als du zu uns kamst und gepredigt hast? Ich so, ja, ich vergesse niemals den Tag. Ich versuche, diese Geschichte zu verdrängen, mein Leben lang. Die sagt so, weißt du was? Wir haben dir vergessen zu sagen, an dem Abend, als du weggegangen bist, hatten wir eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Schwester hat ihr Leben zu Jesus gegeben. Tante hat ihr Leben zu Jesus gegeben. Jetzt sind wir in einer anderen Stadt und predigen das Evangelium. Haben angefangen, in unserer Universität, irgendwo in einem Dort in Afrika, Jesus Christus zu predigen. Und sie hat gesagt, ich will dir Danke sagen. Und ich habe gesagt, du rufst mich nach 3 Jahren an. Doch wisst ihr, was ich eins gelernt habe? Auch wenn es keinen Sinn für mich gemacht hat, auch wenn es keinen Sinn für niemanden gemacht hat, es war Sinn im Unsinn. Und das ist mein letzter Punkt heute. Denn da, wo wir keinen Sinn sehen, ist es sinnvoll. There is sense in the nonsense. Da, wo wir es als sinnlos sehen, ist es sinnvoll für Gott. Und als Naaman zum Jordan ging und sich eingetaucht hat, zum ersten Mal ist nichts passiert. Zum zweiten Mal ist nichts passiert. Im dritten Mal ist nichts passiert. Beim vierten Mal ist nichts passiert. Beim fünften Mal ist nichts passiert. Beim sechsten Mal ist nichts passiert. Ich kann mir vorstellen, dass Naaman sich gesagt hat, es macht doch alles keinen Sinn. Warum soll ich mich noch einmal eintauchen lassen? Ich leide unter dieser Krankheit. Doch das Wort Gottes sagt, als Naaman das 7. Mal in das Wasser hineingeht, kommt er nicht wieder raus, wie er vorher war. Und er wurde komplett von diesem Aussatz geheilt. Wir glauben an einen großen Gott, der heute noch Wunder tut. Wir müssen vertrauen, wir müssen gehorsam sein und wir brauchen Durchhaltevermögen, denn Gott ist nicht fertig mit uns. Ich möchte heute in deine Situation sprechen. So wie Gott Naaman geheilt hat, glaube ich, dass Gott auch Heilung in deinem Herzen heute hineinbringt. Auch wie Gott zu Naaman gesprochen hat. Doch es liegt heute an dir zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Herr, ich bin gehorsam. Und Herr, ich gebe nicht auf. Denn Gott ist gut. Es ergibt Sinn, auch wenn es sinnlos erscheint. Ich hoffe, dass das Wort heute in dein Herzen wirklich einklingt. Und ich möchte, dass wir jetzt mal alle gemeinsam aufstehen. Und wir werden in einer Zeit des Lobpreises hineingehen. Und wir werden gemeinsam beten. Und ich glaube, dass Gott heute etwas in deinem Herzen freisetzen will. Da, wo du keinen Sinn gesehen hast. Ich sehe, dass Gott heute Heilung in Ehen schenkt. dass Gott dich aus Enttäuschung, Unvergebenheit wird vergeben. Es sind Dinge, die heute gemacht werden. Gott arbeitet und er ist nicht fertig mit uns. Lasst uns glauben für unsere Gemeinde, da wo wir frustriert waren, dass Gott immer dahinter noch einen Plan hat. Wir mögen es nicht zu verstehen und werden vielleicht niemals verstehen, doch es wird der Tag kommen, wo wir Gottes Herrlichkeit sehen und erkennen werden. Jetzt lass uns mal den Herrn ausstrecken, lass uns einfach ins Gebet hineingehen. Ich danke dir, Jesus.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.